Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Meine Damen und Herren, heute möchte ich Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bausteine geben, aus denen Sie sich eine Strategie zum Steuern sparen für Ihr Vermögen bauen können. Wahrscheinlich haben Sie schon mehrere Male von motivierten Verkäufern und Seminarenbietern Werbevideos oder Anzeigen gesehen, in denen fast schon aggressiv beworben wird, dass auch Sie nur 1,5% Steuern auf Aktiengewinne oder gar keine Steuern auf Immobilienerträge bezahlen können. Das Wissen erhalten Sie dann gegen eine kleine Gebühr von nur 5.000 Euro beim Seminaranbieter verständlich aufbereitet. Was diese Geheimnisse im Kern sind, zeige ich Ihnen sogar ganz kostenlos. So spektakulär ist das nämlich alles gar nicht. Im Anschluss können Sie zielgerichtet die nötigen Informationen suchen, zum Beispiel über die richtige Fachliteratur. Kurz vorab geht es um die Strukturierung von Vermögen zum Steuern sparen, also Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen und anderen Anlagen. Auch Unternehmen kann man strukturieren, allerdings behalten wir uns diesen Bereich für ein anderes Video vor. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Der Ausgangspunkt sind vier Grundprinzipien, die stets zu einer niedrigeren Steuer führen. Das erste Prinzip ist die Isolierung des Einkommens vom Privatbereich, wodurch niedrigere Steuersätze greifen. Als Privatperson steigt der Prozentsatz der Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag von 0 auf bis zu 47,475% an. Je höher das Einkommen, desto höher der Prozentsatz. Es wird einem dabei unterstellt, dass ein steigendes Einkommen im Privatbereich tendenziell stärker zu Konsumzwecken genutzt wird. Je mehr konsumiert werden kann, desto stärker soll auch besteuert werden. Sein Einkommen kann man aber über verschiedene Rechtsformen vom Privatbereich abtrennen. Das private Einkommen ist dann in Folge niedriger, womit auch niedrigere Steuersätze greifen. In Rechtsformen, die man zur Abschirmung diesbezüglich nutzt, kann rechtlich gesehen dann kein Konsum stattfinden. Und deswegen zahlt diese Rechtsform eine Art Flat Tax mit einem niedrigeren fixen Steuersatz. Man kann über diese Rechtsform aber auch investieren, woraus sich dann sehr, sehr niedrige Steuersätze rein auf die Investitionen gesehen ergeben. Das zweite Grundprinzip sind gewollte Steuersubventionen. Steuern sollen ja nicht nur zur Finanzierung des Staates da sein, sondern die Politik versucht damit auch die Wirtschaft in eine Richtung zu lenken, die sie für wünschenswert erachtet. Dafür werden Steuernachlässe an Voraussetzungen geknüpft. Und wenn man die Voraussetzungen erfüllt, zahlt man weniger Steuern. Das ist also legal und gewollt. Dabei gibt es zwei Ausprägungen an Subventionen. Einmal der wirkliche Steuernachlass. Man zahlt also tatsächlich weniger Steuern. Und als zweites der Steueraufschub. Man spart also heute Steuern und muss in einem, 5 oder 20 Jahren mehr bezahlen. Die degressive AFA beruht zum Beispiel auf diesem Prinzip des Aufschubs oder der Investitionsabzugsbetrag auch. Das dritte Grundprinzip ist die Steuerreduzierung durch eine Verteilung des Einkommens auf mehrere Personen und die damit einhergehende Nutzung von niedrigeren Steuersätzen. Schauen wir uns gleich bei den Personengesellschaften genauer an, wie das funktioniert. Es ist aber sehr einfach. Statt dass wir selbst alles Einkommen selbst tragen und damit einen sehr, sehr hohen Steuersatz von beispielsweise 45% bezahlen, schustern wir unseren Familienmitgliedern einen Teil des Einkommens über die passende Rechtsform zu. Wir beteiligen sie quasi am Gewinn. Damit hat jeder von uns weniger Einkommen und bezahlt auf das geringere Einkommen auch einen niedrigeren Steuersatz von beispielsweise nur 25%. Denn die Prozentsätze, die steigen ja mit dem Einkommen an. In Summe spart man sich dann Steuern. Zu dieser Verteilung gehört übrigens auch im weiteren Sinne das Ehegattensplitting. Das vierte Grundprinzip ist die Aufgabe von Kontrolle und Eigentum im Gegenzug für einen Steuernachlass. Dafür nutzt man besondere Rechtsformen wie Stiftungen, die man zum Eigentümer des eigenen Vermögens macht. Mit der Eigentumsaufgabe erhält man als Folge starke Steuervergünstigungen, da man ja wieder das Vermögen nicht direkt verkonsumieren kann. Man gibt aber auch gleichzeitig Kontrolle und die Möglichkeit auf, mit dem Vermögen zu machen, was man möchte. Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Alle Steuersparmöglichkeiten im deutschen Steuerrecht sind mindestens von einem dieser vier Grundprinzipien durchzogen. Mit diesem Grundwissen schauen wir uns jetzt einmal die gängigsten Bausteine an, mit denen Sie Ihre Steuern gestalten können. Diese Bausteine zur Strukturierung sind das Auftreten als Einzel- bzw. Privatperson, die Nutzung einer Kommanditgesellschaft oder GbR, die Nutzung einer GmbH oder Aktiengesellschaft und die Nutzung einer Familienstiftung bzw. gemeinnützigen Stiftung. Es gibt noch ein paar mehr Exoten wie den Familienverein oder die Genossenschaft, aber Sie werden gleich sehen, mit den 7 Standardfällen, die ich gerade aufgezählt habe, sind Sie schon sehr gut bedient und können 95% aller Steuersparmöglichkeiten, die es in Deutschland gibt, für Ihr Vermögen nutzen. Um Ihnen einen Rahmen zur Einordnung zu geben, bewerte ich jeden Baustein dabei auf 4 Skalen. Das ist einmal die Schwierigkeit der Nutzung, dann die Kosten, die das Ganze verursacht, Steuersparpotenzial und Flexibilität als Vermögensträger. 1 ist dabei leicht, günstig, gering bzw. starr. 5 ist anspruchsvoll, teuer, hoch und sehr flexibel. Fangen wir mit den Einzelpersonen bzw. dem Privatmann an. Das ist die Rolle, die jeder von uns zu Beginn als Investor nutzt. Wir kaufen einfach auf unseren eigenen Namen, ohne uns Gedanken zu machen, zum Beispiel Aktien, ETFs, Immobilien, Edelmetalle oder Kryptowährungen. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Es ist super einfach, es ist sehr günstig, wir sind sehr flexibel mit dem Vermögen zu tun, was wir möchten. Steuerersparnis schwankt dabei zwischen sehr niedrig und sehr, sehr hoch, je nachdem, um welche Anlageform es geht. Die Besonderheit liegt hier im Besteuerungssystem. Wir zahlen Einkommensteuer im Rahmen unseres progressiven Steueranstoßtarifs. Das bedeutet, unser Einkommen wird in Stufen einkategorisiert. Die ersten rund 11.500 Euro sind im Rahmen des Grundfreibetrags steuerfrei. Danach wird jeder Euro, der dazukommt, beginnt mit 14% besteuert. Mit steigendem Einkommen kommt man dann in die nächste Stufe von 24% bis 42% und schließlich 45%. Und bei hohen Einkommen fällt auch noch zusätzlich der Solidaritätszuschlag an, womit die Grenzbesteuerung bei 44,31% bzw. 47,475% in Summe liegt. Dadurch, dass das Steuersätze sind, die aber nur einen Teil des Einkommens jeweils besteuern, der jeweils über der Grenze liegt, ist die Durchschnittsbesteuerung und damit die Gesamtbesteuerung aber immer niedriger. Diese Durchschnittsbesteuerung, die steigt langsam von 0 bis auf irgendwann 47,475% an. Und wenn wir das so sehen, dann merken Sie schon, wer wenig Einkommen im Privaten hat, für den ist das die perfekte Rechtsform zu investieren. Wer ein hohes Einkommen hingegen hat, weil er zum Beispiel in einem gut bezahlten Job mit über 100.000 Euro Gehalt pro Jahr arbeitet, der hat wenig Freude, weil zusätzliches Immobilieneinkommen zum Beispiel auch mit 44,31% besteuert wird. Aber es gibt auch Vorteile im Privatbereich. Immobilienverkäufe sind zum Beispiel nach 10 Jahren Haltedauer stets steuerfrei. Kryptowährungen und Edelmetalle können schon nach einem Jahr ohne Steuern zu zahlen verkauft werden. Und Aktienerträge unterliegen der Kapitalertragssteuer von stets fix 26,375%. Auf Dividenden und Verkaufsgewinne bezahlt man also nie mehr als diesen Steuersatz, denn sie laufen nicht mit in das Einkommen hinein, was progressiv besteuert wird. Wenn der persönliche Steuersatz sogar niedriger als die 26,375% liegt, kann man auf Antrag im Rahmen der günstiger Prüfung auch die Aktienerträge mit einbeziehen lassen und weniger Steuern in Summe zahlen. Für ETFs gilt zudem das Investmentsteuergesetz, was bei Aktien-ETFs 30% der Erträge steuerfrei stellt, wobei man faktisch dort nur 18,46% an Steuern bezahlt. Die Nachteile als Privatperson sind aber auch drastisch. Man hat nämlich keinerlei Kontrolle über die Steuern und entsprechend nur sehr, sehr wenig Gestaltungsraum. Und das sämtliche Vermögen ist in der Haftung. Wenn man beispielsweise Unternehmer ist, dann möchte man das auf keinen Fall. Deswegen gebe ich dem Steuersparpotenzial einmal eine 2. Kosten, Schwierigkeit der Nutzung und Flexibilität erhalten aber sehr gute Noten. Ganz nah an den Einzelpersonen sind die Personengesellschaften, wie die Kommanditgesellschaft oder die GbR. Beides sind Zusammenschlüsse von mindestens 2 Personen. Die KG oder die GbR treten dann nach außen als Investmentträger auf. Dahinter stehen die Gesellschaften. Steuerlich fungieren solche Personengesellschaften wie transparente Verschiebebahnhöfe. Die Kommanditgesellschaft oder GbR erzielt das Einkommen. Die Gesellschaft zahlt aber keine eigene Steuer auf den Gewinn, außer die Gewerbesteuer, aber die fällt bei reiner Vermögensverwaltung meist nicht an. Stattdessen wird das Einkommen den dahinterstehenden Personen zugerechnet. Und die zahlen dann die Steuern drauf. Und das kann man super nutzen, um Familienmitglieder, die ein sehr niedriges sonstiges Einkommen haben, mit in den Vermögensaufbau einzubinden. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben 2 minderjährige Kinder, die Sie in eine Kommanditgesellschaft mit sich selbst als dritten Gesellschafter einbinden. Über die KG kaufen Sie im Anschluss ein Mehrfamilienhaus, das rund 20.000 Euro an Einkommen pro Jahr erwirtschaftet. Für die Steuer wird das Einkommen dann auch auf Ihre Kinder aufgeteilt. Dadurch, dass Ihre Kinder kein anderes Einkommen haben und Ihnen auch der Grundfreibetrag jeweils zusteht, zahlen Ihre Kinder dann keine Steuern. Und in Summe sparen Sie sich je nach Ausgestaltung rund 80% der Steuern, die Sie sonst bezahlt hätten, wenn Sie das Ganze auf Ihren Namen laufen lassen hätten, und können reinvestieren. Und das funktioniert nicht nur mit Immobilien, sondern auch mit Wertpapieren, Beteiligungen, Kryptowährungen und Edelmetallen. Wenn Sie keine Kinder haben, können Sie auch Ihre Eltern oder andere Personen, die Ihnen nahestehen, beispielsweise mit einbinden. Das Schöne ist, die laufenden Kosten und Gründungskosten von so einer Familiengesellschaft, die sind sehr niedrig. Die Gesellschaft muss nur eine eigene Feststellungserklärung beim Finanzamt einreichen. Das Handling ist recht einfach, auch wenn es einige Einarbeitung braucht, damit man weiß, was man tut. Die Gründungskosten sind auch überschaubar und liegen nur im mittleren vierstelligen Bereich, wenn man einen Spezialberater benötigt. Die laufende Verwaltung kann man auch oft selbst übernehmen. Die Rechtsform ist etwas weniger flexibel als das, was man von Einzelpersonen gewohnt ist, aber trotzdem noch recht entspannt. Und was das Steuersparpotenzial angeht, liegt man im guten Mittelfeld. Besonders da man über Personengesellschaften grundsätzlich weiterhin Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann oder Kryptowährungen nach 1 Jahr steuerfrei verkaufen könnte. Zu den Personengesellschaften im krassen Gegensatz stehen die Kapitalgesellschaften wie die GmbH oder die Aktiengesellschaft. Hier schafft man sich einen juristischen Doppelgänger, den man zum Investieren nutzt. GmbHs und Aktiengesellschaften sind eigene rechtliche Personen, die einem gehören. Man ist an ihnen als Gesellschafter beteiligt und weil es eigene Personen sind, zahlen sie auch eigene Steuern und haben ein eigenes Einkommen. Man kann sagen, im Gegensatz zur transparenten Personengesellschaft ist die Hülle der Kapitalgesellschaften hart und undurchlässig. Und das kann praktisch sein, da man so sein Investitionseinkommen explizit vom Privateinkommen trennt. Und da GmbH und Aktiengesellschaften nicht konsumieren können, das sind ja keine Menschen, bezahlen sie stets nur rund 30% auf ihr Einkommen, egal wie hoch es ist. Die Steuer setzt sich dabei aus der Körperschaftssteuer von 15%, dem Soli von 0,825% und der Gewerbesteuer zusammen. Die Gewerbesteuer schwankt je nach Hebesatz der Gemeinde zwischen 11% und 18%. Damit sind wir im Mittel bei eben diesen rund 30% an Gesamtbelastung. Neben der Einkommensisolierung hat man mit einer GmbH oder Aktiengesellschaft für die Vermögensverwaltung deutlich mehr Kontrolle. Denn jetzt bestimmt man über die Buchführung und Bilanzierung in großem Maße selbst, wie Gewinn und Erträge behandelt werden. Denn solche Kapitalgesellschaften werden als Unternehmen eingestuft und dann steht einem das volle Spektrum der Steuersubventionen für Unternehmen auch offen. Zudem kann man zum Beispiel über Geschäftsführerverträge und Darlehensverträge selbst bestimmen, wie sich das Einkommen zwischen Privatbereich und Kapitalgesellschaft verteilt. Und je nach Verteilung ergibt sich dann eine andere Steuerlast im Gesamten. Wenn man sich auskennt, bestimmt man damit über die Steuerhöhe weitestgehend selbst. Dazu kommen Steuersubventionen wie die 95%ige Steuerfreiheit für Aktienverkaufsgewinne in der GmbH oder der Aktiengesellschaft und die 80% bzw. 40% Steuerfreistellung für Aktien-ETFs. Primär sollen diese beiden Vorschriften eine Doppelbesteuerung der Wertpapiererträge abmildern, weil das Unternehmen oder der Fonds, an dem man Anteile hält, bereits Steuern bezahlt und die Weiterleitung auf die private Ebene dann auch nochmal Steuern auslöst. Man zieht also mit der eigenen GmbH oder AG also eine weitere Besteuerungsebene ein. Das ist also nicht primär eine Steuersubvention, aber mit einer cleveren Strategie kann man diese Vorschriften tatsächlich nutzen, um Vermögen aufzubauen. Aber auch für größere Immobilienbestände kann die vermögensverwaltende GmbH oder AG ein toller Investmentträger sein, da es einem offen steht, unter gewissen Voraussetzungen sich von der Gewerbesteuer befreien zu lassen für diese Rechtsform, womit dann nur 15,825% an Steuern auf die Immobilienerträge anfallen. Aber man muss klar sagen, die Schwierigkeit der Handhabung ist ja deutlich höher. Denn die rechtlichen Regeln für Kapitalgesellschaften sind sehr komplex. Und dazu produzieren sie laufende Kosten, die auch noch mit dem verwalteten Vermögen ansteigen. Mit Selbstmachen ist hier nichts mehr, außer Sie sind selbst Steuerberater oder sehr, sehr gut gebildet in diesem ganzen Bereich der Steuern und Buchführungsthemen. Die Steuererklärungen sind viel komplexer, die Steuerregeln umfassend und oft schwer verständlich. Sicher ist das Steuersparpotenzial hier hoch, aber dafür zahlt man eben einen Preis. Und zudem verliert man auch explizit einige Steuervergünstigungen, wie den steuerfreien Immobilienverkauf für Immobilien nach 10 Jahren Haltedauer. Auch wenn man dafür andere diese Vergünstigungen dazu bekommt, wie die steuerfreie Immobilienrücklage nach § 6b StG. In der Gesamtschau lohnt sich das Ganze oft nur, wenn man selbst Unternehmer ist und sein Unternehmen in seine Vermögensverwaltung als GmbH mit einbindet oder wenn man einen Immobilienbestand von mehr als 10, besser 20 Objekten aufbauen möchte. Falls es Sie interessiert, ich habe ein Buch über die Nutzung einer GmbH für bodenständige Unternehmer zum Vermögensaufbau und Steuern sparen geschrieben. Das E-Book dazu schenke ich Ihnen gerne, wenn Sie sich zu meinem kostenlosen Infobrief zur Steuergestaltung anmelden. Und zur vermögensverwaltenden GmbH im Speziellen habe ich eine Beitragsreihe auf meinem Blog geschrieben, in der ich auch auf die verschiedenen Vor- und Nachteile und auch die Kosten im Detail eingehe. Zum E-Book und zum Blog finden Sie Links unten in der Beschreibung. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter. Die Aktiengesellschaft produziert im Verhältnis zur GmbH nochmals höhere Kosten, weil die Verwaltung nochmal aufwendiger ist. Allerdings ist es bei der AG über die Aktienanteile einfacher, Familienmitglieder einzubinden. Deswegen stufe ich sie als etwas flexibler ein. Aber besonders flexibel sind beide Rechtsformen nicht. Das muss man auf jeden Fall sehen. Denn Immobilien und Wertpapiere in so einer Körperschaft können nur sehr schwer in eine andere Struktur bewegt werden. Und wenn dann nur unter hohen Kosten, Steuern, die anfallen und einem Risiko, weil zum Beispiel Grunderwerbssteuer ausgelöst werden könnte, ohne dass man etwas verkauft hat. Als letztes dann noch die Stiftung. Auch die Stiftung ist eine juristische Person mit einer harten Hülle, so wie die GmbH oder AG. Allerdings mit der Besonderheit, dass die Stiftung keine Eigentümer hat. Das Vermögen der Stiftung gehört sich selbst, stattet es aber mit einem Zweck aus, dem es dienen soll. Es kann zum Beispiel die Unterstützung der eigenen Familie sein. Und wenn Sie den Zweck nicht privatnützig, sondern gemeinnützig ausgestalten, dann übernimmt die Stiftung Aufgaben des Sozialstaates und erhält damit bis zu 100% Steuerfreiheit. Allerdings kann man dann recht wenig mit dem Vermögen anfangen, weshalb sich die Familienstiftung in den meisten Fällen eher anbietet und man von der gemeinnützigen Stiftung Abstand nehmen sollte. Weil die Familienstiftung als Rechtsform nicht auf Unternehmen ausgelegt ist, zahlt sie erst einmal nur Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag von 15,825% auf ihre Erträge. Dazu gilt für sie eine Mischung aus den Regeln für Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften. Und das führt dazu, dass die Stiftung Immobilien nach 10 Jahren auch steuerfrei verkaufen kann, aber gleichzeitig nur stets 15,825% auf die Mieterträge bezahlen muss. Sie erhält den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro an steuerfreien Kapitaleinnahmen pro Jahr und gleichzeitig gilt für sie die 95%ige Steuerfreiheit für Aktienverkaufsgewinne und 80% Steuerfreistellung für Erträge aus Aktien-ETFs. Die ersten 5.000 Euro sind dabei jedes Jahr ein Gewinn, steuerfrei für die Familienstiftung. Falls Sie mehr wissen wollen dazu, ich habe Ihnen ein Video zu den Steuergrundlagen der Stiftung erstellt. Den Link finden Sie auch unten in der Beschreibung. Dieses Bündel an Begünstigungen führt dazu, dass die Familienstiftung oft als eierlegende Wollmilchsau in Seminaren und von Finanzgurus angepriesen wird. Aber auch für diese Steuernachlässe zahlt man einen hohen Preis. Denn das Vermögen der Stiftung gehört einem nämlich nicht mehr. Es gehört der Stiftung. Man kontrolliert es nur. Und zwar mehr oder weniger eingeschränkt. Das bedeutet, man muss wissen, was man tut und man braucht eine anständige Strategie, die schon bei der Gründung der Stiftung steht. Und dazu kommt, dass wenn die Stiftung Gelder in den Privatbereich ausschüttet, wie übrigens auch bei der GmbH oder Aktiengesellschaft, zusätzlich fast immer nochmal Kapitalertragssteuer von 26,375% anfällt. Und auch das muss man mit einkalkulieren. Und, auch sehr wichtig zu wissen, um eine Familienstiftung zu gründen, benötigt man schon ein Vermögen von rund 100.000 bis 200.000 Euro, mit der man die Stiftung ausstattet. Als Vermögen, das man als Eigentum aufgibt. Die Schwierigkeit des Handlings würde ich etwas leichter einschätzen als bei GmbH und Aktiengesellschaft. Die mögliche Steuerersparnis hingegen sehr hoch. Die Flexibilität liegt hier im Mittelfeld und die laufenden Kosten im unteren Drittel. Die Familienstiftung verursacht nämlich recht geringe laufende Kosten, weil sie normalerweise keine komplizierten Bilanzen und Buchhaltungen erstellen müssen. Aber alle 30 Jahre fällt die Erbersatzsteuer an, die man als Kostenblock einplanen muss. Die Gründung hingegen ist recht teuer. Im Vergleich zum laufenden Betrieb, zumindest wenn Sie Spezialberater benötigen, da sind Sie schnell im fünfstelligen Bereich. Das ist aber trotzdem oft sinnvoll, da es um recht hohe Vermögenswerte geht, die man verschiebt. Und da möchten Sie jemanden Kompetentes, der das Risiko einer Steuernachzahlung für Sie senkt. Das wäre also ein grober Überblick über die primären Bausteine. Und die können wir jetzt nach Belieben miteinander kombinieren und auf Ihre Situation anpassen. Denkbar wären zum Beispiel, Sie sind ein sehr gut verdienender Arbeitnehmer im Spitzensteuersatz und gründen eine GmbH, nur um mehr Familienhäuser zu kaufen. Somit isolieren Sie das Immobilieneinkommen und können es steuerbegünstigt reinvestieren. Die GmbH zahlt Ihnen dann erst in Ihrer Rente ein Geschäftsführergehalt, womit Sie Ihren Lebensstandard halten können. Oder Sie sind selbstständig und agieren über eine GmbH und Holding. Dazu gründen Sie für Ihre Altersvorsorge eine Familienstiftung, die Sie über stille Beteiligungen an Ihrem Unternehmen teilhaben lassen, womit Geld steuerbegünstigt in die Stiftung fließt. Dort kaufen Sie dann Aktien-ETFs und Immobilien. Das Geld arbeitet in der Stiftung steuerbegünstigt und irgendwann später kann die Stiftung ihren Kindern das Studium aus den Erträgen bezahlen oder für ihre Rente aufkommen. Oder Sie gründen eine Familienkommanditgesellschaft, mit der Sie in Immobilien investieren. Die laufenden Erträge bleiben dabei fast steuerfrei, weil Ihre Kinder kein anderes Einkommen haben und es ihnen steuerlich zugerechnet wird. Nach 10 Jahren Haltedauer verkauft die KG die Immobilie dann steuerfrei an ihre Familienstiftung, womit sie die Wertzuwächse der Immobilie steuerlich hebt und erneut abschreiben können. Die Stiftung bezahlt den Kaufpreis der KG in Raten ab und damit ziehen sie dann Geld steuerfrei aus der Vermögenssphäre der Stiftung, um es in ihrem Privatbereich für ihren Lebensunterhalt und ihre Kinder nutzen zu können. Oder sie bauen parallel im Privatbereich und in einer Familienstiftung Immobilienvermögen auf. Immer wenn Gelder steuerbegünstigt in der Stiftung aufgelaufen sind, gibt die Stiftung ihnen ein Darlehen, womit sie neue Immobilien im Privatbereich anschaffen. Die Zinsen des Darlehens sind dann bei Ihnen privat im Rahmen des Grenzsteuersatzes steuermindernde Ausgabe von zum Beispiel 42%. Bei der Stiftung sind die Zinsen eine Einnahme, auf die maximal 15,825% an Steuer anfällt. Und das Ganze schafft ein Steuergefälle, das Ihnen aktiv jedes Jahr ein paar tausend Euro spart, die Sie wiederum in der Stiftung reinvestieren können. Das war jetzt nur eine Handvoll Möglichkeiten. Sie sehen, die Wege, die man gehen kann, sind immens. Sie müssen die Konzepte nur verstehen und natürlich das richtige Einkommen haben und einen genügsamen Lebensstil haben, damit Geld überhaupt übrig bleibt zum Investieren. Ich hoffe, das bringt Sie weiter. Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen. Ihr Erik Preusche.